Ja, wir haben als Südthüringer Union ganz bewusst eine mit großer Mehrheit eine Entscheidung getroffen, Hans-Georg Maaßen als Kandidat hier in unserem Südthüringer Wahlkreis aufzustellen. Jetzt begleiten wir uns gemeinsam schon einige Monate. Unglaublich vieles wird über ihn geschrieben und ist über ihn zu lesen, auch diese Tage wieder. Sie werden das auch alle verfolgt haben. Unglaublich, wie wenig davon wahr ist und richtig ist. Das ist auch ein kleines Stück ein Zeugnis unserer wirklich miesen Streitkultur, die wir mittlerweile in unserem Land pflegen. Wir haben Hans-Georg Maaßen als einen ganz tollen Menschen kennengelernt die letzten Monate. Und wir sind es auch mittlerweile ziemlich sicher, Südthüringen und Hans-Georg Maaßen, das passt einfach zusammen. Und wir haben mit ihm die Chance, einen exzellenten Vertreter nach Berlin zu entsenden. Diese Chance haben wir aber nur einmal und das ist jetzt. Bitte begrüßen Sie mit mir Hans-Georg Maaßen. Und ich übergebe das Wort an Wolfgang Busbach.
Meine Damen und Herren, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung, für die damit verbundene Gelegenheit, schon zum zweiten Mal hier nach Zell-am-Mehl-List zu kommen. Bedanke mich bei jedem Einzelnen, der heute gekommen ist. Wenn ich ehrlich bin, das tut mir auch ein bisschen gut. Ich habe schon vor Wochen gesagt, mein erster Wahlkampf war 1972, jetzt sind 49 Jahre vorbei. 2021 wird mein letzter Wahlkampf sein. Da haben viele gesagt, sag nicht, es ist Schluss. Howard Carpendale hat auch ein Dutzend Abschiedstourneen gegeben. Vielleicht lasse ich mich noch mal überreden. Aber bei dem, was ich in den letzten 48 Stunden erlebt habe, bin ich heilfroh, dass ich sagen kann, am 26. September, das war's. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 49 Jahre Politik machen, fast die Hälfte der Zeit im Deutschen Bundestag, Innenpolitik, klare Kante, auch klare Sprache, da gibt es Zustimmung, aber es gibt auch Kritik, ist klar. Ich weiß, dass man sich als Politiker ein dickes Fell zulegen muss, aber meiner Überzeugung nach sollte dieses Fell nie so dick sein, dass man ohne Rückgrat stehen kann. Es gibt ein übliches Maß an... Es gibt ein übliches Maß an Beleidigungen, es gibt ein übliches Maß an Bedrohungen. Manches klickt man weg, manches nimmt man sich zu Herzen. Man muss nur aufpassen, dass einem das nicht zu sehr an die Nieren geht. Aber die letzten 48 Stunden, meine Damen und Herren, sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich Ihnen wirklich sagen. Dieses Ausmaß an Häme und Hetze im Jahre 2021 habe ich mir nie im Leben vorstellen können. Und vor allen Dingen, immer so garniert, ist ja völlig egal, was Sie sagen. Alleine, dass Sie da hinfahren, Sie sind auch ein Nazi, Sie sind auch ein Rechtsradikaler, das haben wir immer schon gewusst. Mir hat einer geschrieben, früher war man Nazi, wenn man Nazi war. Heute ist man Nazi, wenn man als solcher bezeichnet wird. Das reicht schon völlig. Reicht völlig. Ich könnte Ihnen jetzt mal so eine Auswahl mitbringen. Eine Auswahl, nehmen wir mal Herrn Laves aus Gelsenkirchen. Maaßen ist ein widerliches Stück Mensch, durchdrungen vom Schlechtsein. Sie stehen mit ihm auf einer Stufe. Bosbach, so blöde kann man doch gar nicht sein.
Wahnsinn.
Ende des Zitats. Damit wir uns hier nicht missverstehen, das ist noch die harmlose Variante. Ich habe anderes erst gar nicht rausgesucht, könnten ja Kinder hier sein. Also meine Damen und Herren, will ich mal eins sagen. Ich habe nie in meinem Leben Streit gescheut, Auseinandersetzung. Aber man muss doch wenigstens mitteleuropäische Umgangsformen wahren. Wieso braucht man schon im ersten Satz 7 Beleidigungen? Warum hört man nicht dem anderen zu? Warum akzeptiert man eigentlich nicht, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die miteinander ringen? Und in einer Demokratie, das gehört wirklich auch zu einer pluralen Demokratie, wo es immer in einer differenzierten Gesellschaft zu bestimmten Sachverhalten unterschiedliche Meinungen gibt. Heute kommt man nicht mehr mit dem Hämmerchen, heute kommt man mit dem Vorschlaghammer. Wahrscheinlich unter der Überschrift Kampf gegen rechts. Niedermachen, fertig machen,
Wie gesagt, Bosbach, ist völlig egal, was du sagst. Ist auch völlig egal, welche Haltung du hast. Wir machen dich fertig. Warum? Weil du nach hier gekommen bist. Das ist eine Art der politischen Auseinandersetzung, die ich unter keinen Umständen akzeptieren kann. Wenn dieses Niveau in Deutschland Schule macht und auf Dauer anhält, dann habe ich große Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Denn das Land lebt davon, dass wir fair und anständig miteinander umgehen, bei allen Differenzen, die es politisch geben mag. Ich habe von den vielen Zuschriften eine bekommen. Eine. Einer hat gefragt. Einer. Warum fahren Sie dahin? Habe ich dann nett beantwortet. Einer. Ich habe jedem zurückgeschrieben. Jedem. Wären Sie denn auch bereit, morgen um 11 Uhr zu der Veranstaltung zu kommen, sich mal hinzusetzen und sich ein eigenes Bild zu machen. Kein einziger hat dieses Angebot angenommen. Kein einziger. Wissen Sie, wenn einer kommt, setzt sich hin, hört zu und sagt, hören Sie mal, Bosbach, bin ich aber ganz anderer Meinung. Das ist doch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ihnen geht das vielleicht auch in Talkshows so. Sie sehen Herrn A. und sagen, da hat er aber recht. Dann hören Sie Herrn B. zu und Sie sagen, da hat er auch recht. Und dann kommt Herr C. und sagt, kann aber nur A oder B Recht haben. Und dann sagen sie, ja, ist auch richtig. Weil unterschiedliche Meinungen miteinander ringen. Der Meinungskampf ist auch prägend für einen Wahlkampf. Und am Ende entscheiden Sie, die Wählerinnen und Wähler, wem Sie Ihr Vertrauen schenken, politisch, inhaltlich und persönlich. Aber dieses sinnentleerte Draufschlagen wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich mein Land liebe. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel lese, was Robert Habeck über Deutschland gesagt hat, was Robert Habeck über Patriotismus gesagt hat. Wir müssen, meine Damen und Herren, langsam wieder damit beginnen, die Diskussion vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir müssen langsam mal wieder anfangen, differenziert, ruhig und sachlich miteinander zu diskutieren. Wir müssen mal wieder lernen zu unterscheiden zwischen Nationalismus und Patriotismus. Der Nationalismus hat unendlich viel Leid über Deutschland, Europa und die Welt gebracht. Hat Millionen das Leben gekostet. Patriotismus ist Vaterlandsliebe und Vaterlandsliebe ist eine gute Sache. Der Nationalist erhebt sich über andere. Er glaubt, er sei etwas Besseres, weil er aus einer bestimmten Nation entstammt. Das kann niemals die Haltung von Christdemokraten sein. Aber Patriotismus ist Vaterlandsliebe und Vaterlandsliebe ist eine gute Sache. Und ich möchte mein Vaterland genauso lieben dürfen, wie andere ihre Vaterländer auch, ohne dass ich dafür sofort in die rechtsradikale Ecke gestellt werde. Das wäre schon großer Fortschritt, großer Fortschritt. Wie nochmal ein Beispiel sagen, was ich darunter verstehe. Nicht bei mir zu Hause, aber wenige Kilometer entfernt, 14. Juli, absolute Katastrophe. Und dann erleben wir zur gleichen Zeit beides. Nach diesen Starkregenereignissen im Südwesten von Nordrhein-Westfalen und in weiten Teilen Rheinland-Pfalz um Bad Neuenahr und Ahrweiler herum, haben sich sofort wenige Tage später zwei Gruppen gebildet. Die einen sind auf die Aussichtsplattformen gefahren und haben ihr Handy gezückt und haben fotografiert. Und die anderen haben angepackt. Während ihr ganzes Vermögen, ihr ganzes Leben an ihnen vorüberzog, wie das, was über Generationen aufgebaut wurde, innerhalb von wenigen Stunden durch eine Naturkatastrophe vernichtet wurde. Die Menschen haben nur noch das gehabt, was sie an ihrem Leib getragen haben. Und sie haben mit angepackt und sie haben ihren Nachbarn geholfen, sich vom Schlamm zu befreien, das Leben zu retten. Das ist Patriotismus, weil die Menschen nicht gefragt haben, was bringt mir das oder was habe ich davon, ist im Übrigen noch ein Zeichen. Mein Pastor hat früher immer gesagt, ist die Not groß, ist die Kirche voll. Wenn die Not von uns Menschen besonders groß ist, kommen auch unsere besten Eigenschaften zum Vorschein. Und deswegen auch mit der großen Entfernung hier von 400 Kilometern mein herzliches Dankeschön an die Profis, die geholfen haben und heute immer noch helfen. Polizeien des Bundes und der Länder, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Bundeswehr, Sanitätsdienste. Aber mal ein riesengroßes Kompliment und Dankeschön an die tausenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die selber in größter Not anderen geholfen haben, die noch mehr Not erleiden mussten. Das ist nicht selbstverständlich und dafür sagen wir einmal Dankeschön. Das ist die Form des Patriotismus, die wir uns vorstellen. Und ja, meine Damen und Herren, warum? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass Sie heute hier sind? Sie hätten auch heute Morgen was anderes machen können. Dass Sie hier sind, das ist Zeichen für Ihr Interesse an der Lage der Nation, Ihr Interesse an der Lage der Union und natürlich an dem wichtigen Wahltermin 26. September. Millionen Menschen, viele Millionen, geben bei Umfragen zu Protokoll, das sind so 25-30%, dass sie politisch interessiert sind oder sehr interessiert sind. Das ist eine hohe Zahl. Wird keinen in Verlegenheit bringen, gibt doch nichts zu gewinnen. Was meinen Sie? Wie viel Prozent sind Mitglieder einer Partei? In irgendeiner Partei? 10%, und wir würden alle Glocken läuten lassen. 1,8% sind in Deutschland Mitglieder einer Partei. Aber viele sind politisch interessiert, politisch informiert. Vielleicht kennen Sie auch solche Menschen, Nachbarn oder in der Familie, die sind politisch interessiert, sie sind politisch informiert und sie sagen, lass mich mit Parteipolitik in Ruhe. Mir persönlich tut das leid. Warum? Weil keine Staatsform so sehr lebt vom Mitmachen aller wie die Demokratie. Demokratie ohne Demokraten wird scheitern. Und deswegen müssen sich die Parteien fragen, warum tun sich viele Menschen, auch die, die politisch informiert sind und interessiert sind, warum tun die sich so schwer, in eine Partei einzutreten und politisch mitzuarbeiten? Wir müssen uns auch mal als CDU fragen, repräsentieren wir noch als Partei das Volk, wenn wir uns selber Volkspartei nennen? Durchschnittsalter der CDU ist 61 Jahre. Ich bin jetzt 69, also leicht drüber, aber ich bin auch schon 50 Jahre dabei. Deswegen freue ich mich auch über die jungen Leute, die heute hier sind. Und warum ist das so wichtig, dass wir uns interessieren und engagieren? Es ist nicht das Land der Regierungen. Es ist nicht das Land der Abgeordneten. Es ist unser Land. Es ist unsere Heimat. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen es, das, was wir als politische Gestaltung nennen, nicht nur alleine den Regierungen überlassen, sondern dass sie sich selbst in der Gesellschaft, im vorpolitischen Raum oder eben in einer Partei engagieren. Und deswegen bin ich dankbar, dass Sie heute hier sind. Meine Damen und Herren, was machen wir im Wahlkampf? Natürlich, man muss nicht über alles streiten, aber wir betonen die politischen Unterschiede. In der Regel hauen wir kräftig auf den politischen Gegner. Das tun wir mal heute nicht. Und wir fragen uns natürlich, was sind die wirklich wichtigen Themen für die Zukunft? Ich frage mich manchmal, ob wir in Deutschland so richtig mit Leidenschaft die Themen debattieren, die für die Zukunft des Landes wirklich entscheidend sind. Oder sprechen wir als Politiker und Parteien darüber, was die Menschen wirklich bewegt? Sehen Sie mal die Chinesen. Die Chinesen haben ein großes Thema. Da geht es um weltweite Handelskette, um Handelswege. Das ist das Thema Seidenstraße. Wir diskutieren in Deutschland über Monate leidenschaftlich über das Thema Mohrenstraße. Darf man die Mohrenstraße noch Mohrenstraße nennen? Schwierig, schwierig. Also, das ist meine Hoffnung, dass wir uns in den nächsten Monaten auf die Themen konzentrieren, die wirklich entscheidend sind für die Zukunft unseres Landes. Ich würde auch in einer harten Wahlauseinandersetzung nicht sagen, wählen Sie CDU, wir machen immer alles richtig, wählen Sie nicht die anderen, die machen immer alles falsch. Das wäre ein bisschen sehr einfach, aber eins, meine Damen, dann können wir nicht nur sagen, das sollten wir auch mal sagen, die für unser Land wirklich wichtigen Entscheidungen, die Schlüsselentscheidungen für die Zukunft der damals noch jungen Bundesrepublik Deutschland, die haben wir richtig getroffen. Entscheidung für die soziale Marktwirtschaft gegen den Sozialismus war hoch umstritten. Hoch umstritten. Die SPD hat noch bis Mitte der 50er Jahre gebraucht, um sich von dem Staatsziel Sozialismus zu verabschieden. Es gibt übrigens etwas, was ich an den Vertretern des Sozialismus ehrlichen Herzens bewundere. Das meine ich ganz ernst. Dafür bewundere ich Sie. Wenn irgendwo auf der Welt das 186. sozialistische Projekt krachend gescheitert ist, stehen Sie auf und sagen, gut, das hat jetzt nicht geklappt. Aber beim nächsten Mal klappt es ganz bestimmt. Und warum war diese Entscheidung von so fundamentaler Bedeutung, weil sie Entscheidung war für eine freiheitliche Gesellschaft und die Entscheidung für eine erfolgreiche Wirtschaftsordnung. Wenige Jahre später haben die Menschen gestaunt in der Welt über das deutsche Wirtschaftswunder. Aber nicht freies Spiel der Kräfte gegen Monopole, gegen Oligopole, gegen wirtschaftlichen Machtmissbrauch. Gründung der Bundeswehr. Hoch umstritten innenpolitisch. Hoch umstritten. Wiederbewaffnung. Dass wir jetzt seit 72 Jahren in Frieden und Freiheit leben, das verdanken wir der Bundeswehr und der Mitgliedschaft in der NATO. Es ist doch nicht selbstverständlich. Dieses Europa hat so viele Schlachtfelder gesehen in seiner Geschichte. Wir müssen heute nicht mehr die Sorge haben, dass fremde Armeen aufstehen und gegen uns Stellung nehmen. Die Bundeswehr ist die größte Friedensbewegung, die wir seit Jahrzehnten in unserem Land haben. Die größten Demonstrationen in der Nachkriegszeit, die hat es doch nicht gegen Hartz IV gegeben, sondern gegen den NATO-Doppelbeschluss. Ich schätze mal, wir hatten zwei Drittel der Bevölkerung gegen uns, wir hatten drei Viertel der veröffentlichten Meinung gegen uns. Es wurde gegen Helmut Kohl demonstriert, was kurios war, denn nicht Helmut Kohl hatte den NATO-Doppelbeschluss unterschrieben, aber Helmut Schmidt, aber darauf kam es ja mittlerweile gar nicht mehr an. Haben wir heute noch oft bei Diskussionen, geh mir weg mit Tatsachen, meine Meinung steht fest. Und es war klar, Wettrüsten, CDU trägt die Verantwortung, ein dritter Weltkrieg wird wahrscheinlicher. Und es kam alles völlig anders. Zum ersten Mal echte Abrüstung, Solidarność in Polen, Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion und Offenheit und Umgestaltung. Und am 9. November fällt die Mauer. Und es waren die mutigen Menschen in der DDR, die diese Mauer zum Einsturz gebracht haben und nicht Politiker aus der Bundesrepublik Deutschland. Aber eines bleibt. Es ist falsch und lassen Sie sich das bitte nicht erzählen, dass die politische Konkurrenz schon immer für die Wiedervereinigung war. Ich könnte Sie jetzt eine halbe Stunde unterhalten mit Zitaten von führenden SPD-Politikern, hammerharte Worte gegen die deutsche Wiedervereinigung. Wir müssten uns mal endlich mit den Realitäten abfinden, wir Christdemokraten. Und das sei ja Revanchismus. Immer fair bleiben. Willy Brandt hat das damals schon anders gesehen. Wir reden nicht jetzt von 60er, 70er Jahre. Wir reden von 1987, 1988 bis 1989 hinein. Es war ein Glücksfall in unserer Geschichte. Und auch das können wir noch mal ab und zu sagen. Es war ein Glücksfall für unser Land, dass damals Helmut Kohl Bundeskanzler war und nicht Oskar Lafontaine. Das können wir auch mal zeigen. Und darum geht es, dass wir die politische Stabilität in diesem Land bewahren. Und es geht auch darum, dass wir einmal nüchtern und sachlich über Chancen und über Probleme sprechen. Ich möchte nur mal zwei Punkte heute beispielhaft ansprechen, wie ich mir eine Diskussion in unserem Land wünsche. Ohne, dass wir sofort denjenigen, der eine andere Meinung hat, in irgendeine Ecke stellen. Beispiel Nummer eins. Eine vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Wir hatten in unserer Geschichte immer Zuwanderung, wir haben sie heute und wir werden sie in Zukunft auch haben. Das ist die Wahrheit. Es gibt Menschen, die wir brauchen, es gibt Menschen, die uns brauchen. Das ist auch wahr. Und wenn in einem relativ kleinen Land, wie in der Bundesrepublik Deutschland, 82 Millionen Menschen friedlich und konfliktfrei miteinander leben wollen, unabhängig von Hautfarbe, Religion und Staatsangehörigkeit, dann müssen alle 82 Millionen, auch unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Status, die gleiche Rechts- und Werteordnung einhalten. Und das kann nur die Rechts- und Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland sein. Und darüber wird auch nicht verhandelt. So, jetzt. Jetzt wird es interessant, denn Hans-Georg Maaßen und ich, wir kennen uns seit, müsste Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Allerdings standen wir uns gegenüber. Wir standen uns gegenüber. Und die ersten Begegnungen waren ziemlich temperamentvoll, denn Hans-Georg Maaßen hat gearbeitet für den SPD-Innenminister Otto Schily. Und war in seiner Eigenschaft als Beamter zuständig für die Neuformulierung eines rot-grünen Zuwanderungsgesetzes. Also offene Grenzen und Abschaffung von Restriktionen bei der Zuwanderung und so weiter. Ich war auf der anderen Seite in der Opposition, gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten, heutigen Bundesverfassungsrichter Peter Müller. Wir haben ein eigenes Konzept erarbeitet. Also die Vermutung, dass Hans-Georg Maaßen CDU-Mitglied ist, die hatte ich damals nicht. Also das hat er gut kaschiert. Aber wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja, er ist Sozialdemokrat. Aber als treuer Beamter in einem Bundesinnenministerium muss man natürlich dann für den Herrn arbeiten. Und der Chef war nun einmal Otto Schily, SPD. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an den Visa-Untersuchungsausschuss und an eine 5- oder 6-stündige Einführung von Otto Schily zur Verteidigung. Und der Text stammt von Hans-Georg Maaßen. Wenn Sie mich da gefragt hätten, ist Hans-Georg Maaßen Christdemokrat? Nee, ich hätte das nicht geglaubt. Aber gut, so ändern sich die Einschätzungen. Und als ich aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden bin, später war Hans-Georg Maaßen Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ich war Vorsitzender des Innenausschusses, wir hatten ja regelmäßig miteinander zu tun. Und mir gegenüber, als Ausschussvorsitzender, hat er sich immer korrekt verhalten. Erinnere ich mich noch sehr genau an eine intensive Debatte mit ihm zum Thema Islam, Islamismus, weil er damals schon gesagt hatte, pass auf, es ist ja gar nicht so, dass wir alle über einen Leisten schlagen können. Es gibt auch einen legalistischen Teil des Islamismus. Wir dürfen jetzt nicht alle Islamisten sofort zu Terroristen erklären. Wir müssen differenziert argumentieren und müssen genau sehen, wer ist gewaltbereit, wer ist gewaltgeneigt. Auch das ist ein Unterschied. Und wer vertritt diese sogenannte legalistische Position? Und wir müssen differenzieren zwischen der privaten religiösen Überzeugung des Einzelnen, die hat der Staat nicht zu kommentieren, nicht zu kritisieren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und das Auflehnen gegen den Staat aus religiöser Überzeugung. Das können wir nicht akzeptieren. Mir ist auch persönlich egal, ob unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung von links außen angegriffen wird, von rechts außen angegriffen wird oder aus Gründen des religiösen Extremismus. Das ist mir egal. Ich möchte unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen gegen jede Form des Angriffs. Denn wenn ich mir die 1000-jährige deutsche Geschichte ansehe von Otto dem Großen bis heute Angela Merkel, dann kann ich nur sagen, ist die beste Bundesrepublik Deutschland, die wir jemals hatten. Und die lasse ich mir auch nicht zertrümmern von den Extremisten aus allen Schattierungen. Wir haben natürlich auch jetzt bei der Debatte über die richtige Wirtschaftsordnung, die ist geführt worden, ja, Ende der 40er bis Anfang der 50er Jahre, diskutieren wir jetzt über eine ganz interessante Frage, nämlich was schafft eigentlich das, was Ludwig Erhard immer verstanden hat unter der Überschrift Wohlstand für alle. Wenn Sie die politische Linke fragen würde, würde die politische Linke sagen, durch Umverteilung, neue Steuern, höhere Steuerarten, Belastung, höhere Einkommen und so weiter. Wir Christdemokraten wissen, Fleiß. Fleiß ist die Basis des Wohlstandes. Und es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Staates und unserer sozialen Leistungsfähigkeit. Machen Sie bitte mal ein Experiment. Gehen Sie mal in eine Schule, schreiben Sie mal auf die Tafel, Ende des Wachstums. Da werden 9 von 10 Schülerinnen und Schülern sagen, richtig so, wir können nicht immer auf Wachstum setzen, Ressourcenverbrauch, CO2-Abdruck und so weiter. Dann schreiben Sie drunter, Ende des Wachstums, an Sozialleistungen, an mehr Leistungen für Pflege, für Gesundheit, für Sicherheit, für Bildung. Da werden 9 von 10 Schülern sagen, Moment, ein Missverständnis, dafür muss doch noch viel mehr getan werden. Ja, stimmt. Wenn Sie mich fragen würden, Herr Bosper, sind Sie nicht der Meinung, der Staat müsste mehr tun für 1, 2, 3, 4, 5, würde ich sofort sagen, ja, mir fällt überhaupt nichts ein, wo der Staat nicht noch mehr tun könnte. Aber dafür brauchen wir auch die Wirtschaftskraft, dafür brauchen wir auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in unserem Lande. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dazu bekennen, Industrieland zu sein und dass wir vor allen Dingen die Zweige unserer Wirtschaft stärken, die längst schon und seit Jahrzehnten das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Das sind die kleinen Betriebe, das sind die mittelständischen Betriebe, das sind übrigens die Betriebe, die lebenslang Deutschland haben, die hier ihre Unternehmenszentrale, hier ihre Produktionsstätten haben, die hier den Menschen Arbeits- und Ausbildungsplätze geben. Mir tut es in der Seele weh, dass nur noch 20% der Betriebe in Deutschland Ausbildungsbetriebe sind. Die beste Methode gegen den Fachkräftemangel ist immer noch die Ausbildung im eigenen Betrieb. Und deswegen ein herzliches Dankeschön für alle Betriebe, die jungen Menschen eine Chance geben, eine Berufsausbildung zu absolvieren und damit einen guten Start ins Berufsleben zu finden. Ein herzliches Dankeschön dafür. Was zeichnet unser Land noch aus, neben dieser Wirtschaftskraft? Eine enorme politische und gesellschaftliche Stabilität. Ist doch erstaunlich. Wir selber empfinden das so als selbstverständlich. Wir selber glauben, es ist doch ganz selbstverständlich, dass wir in Frieden leben, in Freiheit leben, in sozialer Sicherheit, dass wir einen Rechtsstaat haben. Nein, das musste alles über Generationen erkämpft werden. Es war doch nicht meine Generation. Es war die Generation der Eltern und Großeltern, die nach der Nazi-Barbarei dieses Land wieder aufgebaut haben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Stein für Stein. Und jetzt merken wir, dass gesellschaftspolitisch, aber auch parteipolitisch etwas ins Rutschen gerät. Es hat dem Land gut getan, dass wir über zwei Jahrzehnte hinweg zwei große Volksparteien hatten, die bei allen politischen Unterschieden dafür gesorgt haben, dass das Land nicht aus dem Lot gerät, dass wir Maß und Mitte behalten und dass der politische Extremismus nie eine Chance hat, die Macht an sich zu reißen. Das hat sich jetzt geändert. Die Sozialdemokraten liegen irgendwo so knapp unter 20% und wir Christdemokraten liegen jetzt so knapp unter 30%. Und dann stellen wir die Frage, wird leidenschaftlich diskutiert, ist man damit noch Volkspartei? Wenn andere Parteien in anderen Ländern diese Zahl hätten, würden alle Glocken läuten, glauben Sie mir. Monsieur Macron in Frankreich hat in etwa das gleiche Ergebnis erzielt. Er hat fast eine absolute Mehrheit in der französischen Assemblée Nationale. Warum? Weil die Franzosen ein anderes Wahlrecht haben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was sich geändert hat. In Italien, Democrazia Cristiana, über Jahrzehnte hinweg stärkste Partei, gibt es seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Partido Popular in Spanien, glatt halbiert in den letzten 20 Jahren. In Frankreich das Gleiche wie in Deutschland. In der Nachkriegszeit kamen die Staatspräsidenten nur aus zwei Parteien. Nur aus zwei. Entweder waren es Republikaner oder es waren Sozialisten. Dann kam Monsieur Macron. Die Republikaner und die Sozialisten spielen heute, wenige Jahre später, so gut wie keine Rolle mehr. Heute geht es Front National, also haben sich gerade jetzt umfirmiert. Front National hieß es früher, Marine Le Pen und En Marche, die Bewegung von Monsieur Macron. Wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland dieses hohe Maß an politischer Stabilität nicht verlieren. Es ist nicht selbstverständlich. Wir hatten in den letzten 39 Jahren drei Bundeskanzler. Drei. Suchen Sie mal ein anderes Land, das in 39 Jahren drei Regierungschefs hat. Für Freunde des Sports, in der gleichen Zeit hatte der Hamburger Sportverein 34 Trainer. Hat es geholfen? Nein. Zweite Liga, wünschen wir Ihnen wieder den Aufstieg. Also, so, wir hatten einmal die absolute Mehrheit, ansonsten 16, 17 Mal immer Koalitionsverhandlungen zwischen zwei Parteien oder drei Parteien mit der CSU, aber im Grunde zwischen zwei Parteien. Im Schnitt haben die Koalitionsverhandlungen 54 Tage gedauert, also knapp zwei Monate. Nach 30 Tagen tritt das neue Parlament in Dienst. Das steht jetzt schon fest. Wann eine neue Regierung zustande kommt, ist eine andere Frage. Das kann dauern. Beim letzten Mal waren es 7 Monate. 7 Monate. Wir haben im Deutschen Bundestag 7 Parteien, 6 Fraktionen. Das hatten wir zuletzt in den 50er Jahren. Also, wie schaffen wir es, dass wir diese politische Stabilität im Herzen Europas nicht verlieren? Das wissen Sie selber, wir gucken ja immer kritisch auf unser Land. Also so richtig fröhlich sind wir ja eigentlich nicht. Oder dass wir Deutschland gut finden. Denn wenn wir uns mal freuen, kommt bestimmt einer und sagt, Moment. Beste Beispiel ist für mich immer die Gesundheitspolitik. Es gibt nichts, mit dem wir so unzufrieden sind wie mit der Gesundheitspolitik, es sei denn, wir werden im Ausland krank. Dann haben wir nur einen Wunsch, dann möchten wir sofort wieder nach Hause zurück, weil wir denken, ist doch nicht so schlecht, die gesundheitliche Versorgung. Vielleicht kennen Sie das schöne Gedicht von Kurt Tucholsky, das Ideal. In dem Gedicht wird beschrieben, wie das Leben sein könnte, wie wir es uns wünschen und wie es tatsächlich ist. Bekanntester Satz, etwas ist immer. So ist es für uns Deutsche auch. Etwas ist immer, was wir beklagen. Nur um uns herum finden die Länder uns prima. Die finden uns toll aufgrund unserer Wirtschaftskraft, aufgrund unserer gesellschaftlichen, politischen Stabilität, hohes Sozialstaatsniveau, Rechtsstaat, das finden die allermeisten toll. Nur wir eben kritisch. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesen Verhältnissen leben. Und was ändert sich gerade? Es gibt zwei, ich bin einfach ein friedlicher und fröhlicher Mensch, mich regt so schnell nichts auf. Aber es gibt zwei Sätze, zwei oder zwei Fragen. Damit können Sie mich auf die Palme bringen. Das ist die erste Frage, wenn du hast einen türkischen Schwiegersohn, wie kommst du damit zurecht? Da bin ich mehr als einmal gefragt. Ich halte diese Frage nicht für eine Frage, sondern für eine Frechheit. Ich habe noch nie in meinem Leben Menschen beurteilt nach Hautfarbe, Religion oder Staatsangehörigkeit, ob einer schwarz oder weiß oder kariert ist. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich beurteile Menschen nach ihrem Verhalten und nach ihrem Charakter. Und in Frage von Schwiegersöhnen, ob die Töchter sie lieben, aber ich beurteile doch nicht Menschen nach ihrer Herkunft. Und die zweite Frage, mit der sich mir auf die Palme bringen können, ist die Frage, hör mal, du bist doch konservativ, hast du nicht wenigstens Verständnis für manches, was die AfD sagt? Diese Frage ist eine Beleidigung für mich, eine Beleidigung. Ich bekämpfe die AfD zu Lande, zu Wasser und in der Luft nicht, obwohl ich konservativ bin, sondern weil ich konservativ bin. Weil das, was die AfD vertritt, mit wertkonservativ überhaupt nichts zu tun hat. Ich bin Patriot, aber ich bin kein Nationalist. Ich vertrete die Interessen unseres Landes, aber nicht gegen Europa, sondern in Europa. Ja, glaubt denn irgendjemand, wir hätten in wenigen Monaten die Wiedervereinigung bekommen, wenn wir nicht das Vertrauen der europäischen Nachbarn über die Jahrzehnte errungen hätten? Wenn wir nicht eingebettet wären in die europäische Gemeinschaft, in die Europäische Union, bin weit davon entfernt. Alles perfekt, alles prima, aber wer glaubt, durch Austritt aus der Europäischen Union, wer das wirklich glaubt, die Interessen unseres Landes im Herzen Europas besser vertreten zu können, der irrt gewaltig. Also kommt die Frage, wie verhält es sich denn dann? Wir brauchen als Union ein klares politisches Profil, mit dem wir erkennbar sind und unterscheidbar von der politischen Konkurrenz. Wir müssen noch mal wieder den Mut haben, die Dinge klar beim Namen zu nennen, Subjekt, Prädikat, Objekt, damit deutlich wird, wofür die Union steht und was mit uns nicht zu machen ist. Das ist das eine, das wir brauchen. Und das zweite, was wir brauchen, ist eine klare Abgrenzung zu jeder Form des politischen Extremismus, ob links außen oder rechts außen, klare Abgrenzung. Und ich meine mit Abgrenzung nicht ein Maschendrahtzaun. Ich meine nicht ein Netz oder ein Jägerzaun. Ich meine mit Abgrenzung, Abgrenzung, eine Mauer, die klar macht, wo wir stehen und was mit uns nicht zu machen ist. Und damit hier kein Missverständnis aufkommt, ich würde mich mit Stimmen der AfD noch nicht mal zum stellvertretenden Schriftführer des Männergesangvereins Liederkranz wählen lassen. Ich möchte die politische Auseinandersetzung und sehe überhaupt keine politische Gemeinsamkeit. Und wir werden auch die Stellung der Union in der Bevölkerung, in der Gesellschaft nicht stärken, indem wir nicht klar sagen, wofür wir stehen und was mit uns nicht zu machen ist. Das erwarte ich, das erwarten auch die Menschen in unserem Land. Das ist ja das, was uns von den anderen politischen Parteien unterscheidet. Die CDU war immer dann stark, wenn sie sich bewusst war, wir haben drei Wurzeln. Eine christlich-soziale, eine liberale und auch eine wertkonservative Wurzel. Die gehören dazu. Aber nicht der politische Extremismus, nicht das Beurteilen von Menschen nach Herkunft, Hautfarbe, Religion. Das gehört nicht dazu. Und das machen wir in den nächsten Wochen deutlich. Und das machen wir auch deutlich in einer notfalls harten politischen Auseinandersetzung. Aber ich hoffe, um zum Eingang zurückzukommen, ich hoffe, dass wir dabei mitteleuropäische Umgangsformen wahren, dass wir anständig miteinander umgehen, vor allen Dingen, dass wir uns nach einem Wahltermin wieder auf Augenhöhe begegnen und in die Augen sehen können, auch wenn wir unterschiedliche politische Ansichten haben. Vielleicht gibt es die in Ihrer Familie auch. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Politik ist keine Mathematik. Unterschiedliche Meinungen ringen miteinander. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen uns auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und für die Wahlentscheidung am 26. September wichtig ist, dass unser Land seine demokratische Verfassung, seine politische Stabilität bewahrt. Und das kann keine Partei besser als die Union. Danke fürs Zuhören.